Wie wäre es, wenn wir in einer Welt leben würden, in der keine Person ausgeschlossen wird? Wünscht sich nicht jeder von uns, gleichberechtigt, selbstbestimmt und in seiner Individualität akzeptiert zu werden? In vollem Umfang an der Gesellschaft teilhaben, teilzunehmen, ganz unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religionszugehörigkeit, Bildung, eventuellen Einschränkungen und Behinderung. Wäre das nicht schön? Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil. Für den Stadtteil.
Und darüber hinaus. Ist das nicht ein inspirierender Gedanke? Eine Utopie ist der Entwurf einer möglichen, zukünftigen, meist aber fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische, historisch-kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist. Meine heutigen Gäste setzen sich genau dafür ein, dass es keine Utopie sein muss, sondern immer mehr Wirklichkeit wird. Moin in die Runde. Stellt euch doch bitte einmal vor.
Ja, moin, ich bin Roman. Ich bin Geschäftsführer bei der Hamburger Assistenzgenossenschaft. Wir machen persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung. Bin selbst Assistenznehmer, lebe also mit Assistenz, ja, und bestreite so meinen Alltag.
Ja, moin, ich bin Chris Schmitz, leite hier in Barmbek Süd das Tagewerk Vogelweide, in dem wir uns hier gerade befinden. Und wir bieten Arbeitsplätze an für 24 Menschen mit einer geistigen und Mehrfachbehinderung. Mhm.
Ja, ich bin Christoph, ich arbeite hauptamtlich für den Verein Autonomen Leben e.V., ein selbstbestimmten und Zentrum für Menschen mit Behinderung hier in Hamburg. Berate Menschen mit Behinderung, bin selber ein Mensch mit Behinderung und versuche auch in der Politik ein wenig mitzuwirken, um da halt der Teilhabe oder der gänzlichen Teilhabe immer ein bisschen näher zu kommen.
Den aufmerksamen Hörern wird es schon aufgefallen sein, dass wir heute über das Thema Inklusion sprechen wollen. Wo wir stehen, was noch fehlt und warum wir alle Teil davon sind. Mein Name ist Marek Stokic, auf geht's. Auch unsere heutige Folge strotzt wieder vor Expertise. Sagt doch bitte noch ein, zwei Sätze zu eurer Person, weil ich wirklich froh bin, dass ihr heute meine Gäste seid.
Ja, gerne. Also ich lebe seit Jahren mit persönlicher Assistenz. Ja, ich könnte gar nicht ohne, ehrlich gesagt, im Alltag klarkommen. Ich glaube, wir gehen darauf später nochmal ein bisschen mehr ein.
Ja, das tun wir.
Ja, ansonsten habe ich mein Abitur irgendwann gemacht, studiert und ja, freue mich jetzt seit 5 oder 6 Jahren. Inzwischen mache ich schon den Job des Geschäftsführers und das macht Spaß, aber ist auch eine ganz schöne Herausforderung im sozialen Bereich aktuell.
Chris, wie ist das bei dir?
Ich bin seit 35 Jahren in diesem Bereich tätig, in der damals Stiftung Alsterdorf, mittlerweile Alsterdorf Assistenz West und in unterschiedlichen Bereichen, im Wohnbereich, im Arbeitsbereich tätig und jetzt hier in Barmbek Süd seit 2012. Und ja, wir versuchen hier für die Menschen, die jeden Tag herkommen, Arbeitsangebote im Sozialraum zu initiieren.
Mhm. Wir haben jetzt schon eben sehr gelacht. Also Christoph und Christopher heißt ihr beide.
Christopher heiße ich eigentlich.
Ja. Und, ich habe sogar noch ein E am Ende des Namens, aber es hört
genau.
Man nicht.
Und wir hatten, das R nicht. Ja. Und wir hatten eben schon öfter den Fall, dass bei der Ansprache Chris sich beide angesprochen gefühlt haben. Also nicht wundern, falls uns das heute noch öfter passiert. Also Christoph.
Genau, Christoph. Ich habe tatsächlich früher auch mal lang ist her in der Stiftung Alsterdorf gearbeitet. Da hieß es noch Stiftung Alsterdorf. Da war ich damals auch noch Fußgänger und habe auch im Wohnbereich gearbeitet. Später dann im sogenannten Bereich Hamburg-Stadt, also außerhalb des Zentralgeländes. Habe dann irgendwann den Sozialbereich verlassen, habe sehr viel Eventmanagement gemacht, habe sehr viel in der Gastronomie, bin ich viel unterwegs gewesen, also den sozialen Bereich komplett verlassen. Und als meine eigene Erkrankung dann weiter durchgeschlagen hat, konnte ich halt auch das nicht mehr machen und bin dann irgendwann zurückgegangen, irgendwie zu gucken, was kann ich denn jetzt machen? Bin dann im Arbeitsbereich gelandet, irgendwann bei der Hamburger Arbeitsassistenz. Und als das dann auch nicht mehr ging, habe ich tatsächlich einen guten Hafen gefunden, eben in der selbstbestimmten Bewegung, wo ich jetzt glücklicherweise dran arbeiten kann, wo ich einfach auch viel zurückgeben kann von dem, was mir selber auch irgendwie entgegengebracht worden ist an Hilfen, damals auch als alleinerziehender Vater. Genau, also Alsterdorf, wir sind sozusagen ehemalige Kollegen, Chris. Genau.
Ja, ich denke immer, das ist wichtig, dass wir die Zuhörenden von Anfang an mitnehmen. Und ich habe mir zum Beispiel selber auch vorher noch nie die Frage gestellt, wo der Unterschied zwischen Inklusion und Integration ist. Und vielleicht sollten wir zu Beginn einfach mal mit dieser Begrifflichkeit aufräumen. Wollt ihr mal Licht ins Dunkel bringen?
Also die Begrifflichkeiten sind eigentlich auch relativ klar definiert. Also man hat ja in der Vergangenheit gerade behindertenpolitisch auch davon gesprochen, immer von Integration. Und Integration heißt im Prinzip eigentlich nichts anderes, als dass die Menschen dabei sein dürfen oder dabei sein können. Und Inklusion ist halt sozusagen das Fulfillment, also der weitere Gedankengang, dass die Menschen nicht nur dabei sein dürfen, sondern auch darüber bestimmen können, was in ihrem Leben wichtig ist und was vor allen Dingen auch nicht. Und darüber bestimmen können, selber Fehler zu machen und halt dafür halt sämtliche Hilfen, ob das jetzt personelle Hilfen oder materielle Hilfen durch Hilfsmittel sind oder durch Einrichtungen, dass da halt irgendwie, dass dann dieser Weg geebnet wird. Also auch ich bin nicht nur dabei, sondern ich kann auch bestimmen, wie ich dabei bin.
Habt ihr noch was dazu hinzuzufügen?
Nö, das trifft es sehr gut. Die Frage ist halt tatsächlich, der spannende Teil kommt ja danach, ne?
Ja. Also kann man das so zusammenfassen, bei Integration wird eine Gruppe für ein System vorbereitet und bei der Inklusion geht es darum, das System für den Menschen vorzubereiten.
Kann man das so sagen? Also was natürlich jetzt beim Podcast ein bisschen schwierig ist, also wenn ich gebe auch Workshops irgendwie für Firmen zum Beispiel und wenn das Thema kommt, was ist denn eigentlich der Unterschied, dann habe ich immer so ein Schaubild, ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben. Wenn man sich jetzt so mehrere Blasen vorstellt, die eine Blase ist gefüllt mit blauen Punkten, die eine Blase ist gefüllt mit orangenen Punkten, die dritte Blase gefüllt mit gelben Punkten und Integration wäre dann, wenn man diese drei Blasen einfach zusammenfasst, aber so in ihren Gruppierungen lässt. So. Mhm. Wenn du jetzt aber von Inklusion sprichst, dann sind nicht nur diese drei Blasen zusammengefasst, sondern diese Blasen werden aufgebrochen und befinden sich in einer Blase, sodass es ein kunterbuntes Gepunkte in der Mitte gibt. So.
Ja.
Inklusion vielleicht auch nochmal beschränkt sich, das ist oftmals ein Fehlergedanke, beschränkt sich ja nicht nur auf Behinderung. Also Inklusion bedeutet ja auch, dass die Inbezugnahme aller Menschen, egal von, abhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität, Mann, Frau, groß, klein, alt, jung, das ist eigentlich der Inklusionsgedanke, wenn man den auf Menschen bezieht.
Mhm. Ja, und wenn man das so nackt ausspricht, ich glaube, es gibt auch sonst keinen Menschen, der es nicht schön finden würde, wenn das System für den Mensch, für ihn selber gemacht wird, anstatt dass man einfach nur integrierter Fremdkörper, also ich überspitze das jetzt, aber einfach dann eben nur Teilhaber sein darf
und jeder
Teil des Ganzen ist.
Ja, jeder möchte dazugehören.
Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir von Anfang an das aufrollen und mal im Kindergarten anfangen und zusammentragen, was der Unterschied ist zwischen normalen Kindergarten und welche Vorteile zum Beispiel ein inklusiver Kindergarten hat? Also ich dachte, wir machen das einmal so durchs Leben, ein bisschen chronologisch, um den Zuhörenden mit reinzuführen, mit dem Ergebnis, dass vielleicht auch jeder am Ende des Lebens selber bedürftig ist. Also man braucht ja keine Einschränkung oder Behinderung, um irgendwann auch auf Hilfe von außen angewiesen zu sein. Will jemand damit mal anfangen oder seid ihr da nicht so im Thema?
Kinderbereich ist jetzt ein Bereich, wo ich nicht so viel Erfahrung habe. Da kann
ja, oder Schule, ich denke, Thema Kindergarten, Schule.
Nee, es ist, also, will mich jetzt nicht vordrängen und schon wieder irgendwie sehen. Ja. Also letztendlich Kinderbereich bzw. Kindergarten oder man kann ja sogar noch früher anfangen, Nachbarschaft ist ja ein ganz normaler gesellschaftlicher Beginn. So. Mhm. Also da sind wir alle mal gewesen, erst bei Mama und Papa, dann irgendwann im Kindergarten so und was halt in den vergangenen Jahrzehnten sich viel in der Gesellschaft etabliert hat, dass man halt da auch behinderte Menschen von eben nicht behinderten Menschen trennt. So. Mhm. Und dann halt auch dem Argument, dass es halt besondere Bedürfnisse gibt von Menschen mit Behinderung oder Kindern mit Behinderung und so weiter. Aber wichtig ist, und da sind wir dann bei dem Punkt Inklusionskindergarten ist halt natürlich auch der Kontakt, so, dass Kinder miteinander spielen, dass Kinder Diversität einfach auch kennenlernen. So. Ja. Also ich bin auch öfter mal in Grundschulen unterwegs oder auch in Kindergärten unterwegs und erkläre denen das immer so ein bisschen so, schaut euch mal eine Birke an und keine Birke sieht aus wie die andere Birke. So. Aber trotzdem sind es halt irgendwie alles Birken. So. Die eine ist groß, die andere ist dick, die andere ist dünn, die andere ist klein und wie auch immer. Und wenn ich so an den Kindergarten von meinem Sohn zum Beispiel denke, er hat einen Freund gehabt mit dunkler Hautfarbe, der wurde geärgert ohne Ende. So. Aber nur für 10 Minuten. Danach haben sie gespielt. So. Und den Unterschied, den wir halt von Anfang an lernen, dass es halt Unterschiede unter uns gibt, den setzen wir Erwachsenen konsequent durch, dann bis zum Schluss. So.
Also den Unterschied als normal zu akzeptieren.
Als Diversität als normal zu akzeptieren, genau. Ja.
Ich finde das auch immer schwierig, wenn dann gesagt wird, dass sowas leistungshindernd für die anderen ist. Mhm. Ich glaube, da wird auch viel Unterschiedliches in einen Topf geschmissen. Ich glaube nicht, dass das zwingend damit zu tun hat. Denn auch da haben wir ja wieder das System soll ja für das Kind passen und nicht das Kind soll in das System passen,
genau.
Was womöglich eben gar nicht darauf ausgerichtet ist, ganzen unterschiedlichen Individuen abzudecken.
Also ich glaube, wenn ich da vielleicht noch einen Satz zu sagen darf, wenn ich so wieder an meinen Sohn denke, der ja nun mit einem behinderten Vater groß geworden ist, er selber ist nicht behindert, hat keine Beeinträchtigung und meine neue Partnerin, also nach seiner Mutter, ist halt blind und es war halt immer so, dass er natürlich gewisse Sachen mitmachen musste oder für uns machen musste, die wir halt nicht können. Irgendwelche Geschichten, die ich nicht tragen konnte oder die seine neue Mutter dann einfach nicht sehen konnte. Das war immer so, aber ist immer so geblieben, dass wir die Erwachsenen waren so und die Verantwortung getragen haben, aber er trotzdem was für uns machen musste, ohne die Verantwortung jetzt aber tragen zu müssen. Und ich glaube, wenn man so einen Spagat gut hinkriegt, dann wird einfach, ja, kann ich jetzt an der Stelle mal sagen, so ein wunderbarer Junge wie er daraus, der da, glaube ich, schon auch was mitgenommen hat. Also eben genau diese ganz normale, also der redet gar nicht davon, dass es eine Diversität gibt. Für ihn ist das irgendwie so, ja, ist halt so. Und das hat sich sogar durchgezogen bis in seinen Freundeskreis. Also,
ja, wie du sagst, das fördert Respekt, Toleranz, soziale Mitverantwortung.
Komplett,
also das, ja, genau.
Ein offener Gedanke einfach auch gegenüber anderen. Ne?
Und selbst wenn man das einfach nur drauf runterbricht, ich glaube, jede Eltern wollen für ihr Kind, dass sie die bestmöglichen Entwicklungschancen haben. Man muss ja nicht gleich mit Einschränkungen kommen. Es reicht ja einfach, dass vielleicht ein Kind ein bisschen länger braucht, bis es lesen kann und so weiter. Und da wünscht sich ja auch jeder, dass dem der Platz gelassen wird, dass er in seiner eigenen Entwicklungsgeschwindigkeit das dann eben für sich lernt, um das auch runterzubrechen.
Selbst wenn wir über Einschränkungen reden, dann ist das ja ganz klar definiert, also medizinisch definiert. Ab wann reden wir von Einschränkungen und ab wann ist es einfach nur eine Auffälligkeit, beziehungsweise ab wann, ach, dann ist der Sebastian halt ein bisschen langsamer beim Schreiben. So. Also das ist eigentlich, also im Leben gesehen, das ist ein fließender Übergang, aber wir definieren das halt, weil wir das halt natürlich irgendwo in Gruppen auch einteilen müssen. Ab wann gibt es denn jetzt Förderbedarf? Ab wann gibt es denn keinen?
Ja, und im Grunde, also dass wir eine diverse Gesellschaft wollen, ist ja im Grunde im Grundgesetz schon verankert, dass wir eben nicht aufgrund von verschiedenen Aspekten diskriminieren und sei es halt auch Behinderung. Du hattest vorhin Hautfarbe angesprochen, also all das ist ja im Grunde gefordert in unserem Grundgesetz und das müsste ja an der Schule den Beginn nehmen.
Genau. Das Schulsystem, wie wir es haben, fing dann ja im 19. Jahrhundert an. Wenn man sich überlegt, dass der Ursprung Kadettenschulen waren, wo dann Offizierskinder und Oberschichtkinder dazu vorbereitet wurden, um im System dann eine gewisse Funktion zu erfüllen, da kann man jetzt ja zu Recht mal hinterfragen, ob das noch zeitgemäß ist und da Schule auch aktuell offenkundig den Herausforderungen immer schlechter gerecht wird, könnte man ja mal hoffen oder sich wünschen, dass dieser inklusive Gedanke bei einer Neuorientierung, was muss Schule heute leisten, von vornherein vielleicht einfach auch mitgedacht wird. Ja, Chris, also Schmitz, du arbeitest hier in der Alsterdorf-Assistenz. Erzähle uns doch einmal ein bisschen davon. Du sagtest West, gibt es auch noch Nord, Süd, Ost. Wie ist Alsterdorf vertreten oder wie gliedert sich das auf?
Also die Evangelische Stiftung Alsterdorf war früher ein Arbeitgeber oder Assistenzgeber für eine komplette Firma und ist, glaube ich, 2006, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Holding-Struktur umgewandelt worden. Das heißt, es gibt, ich weiß es jetzt nicht genau, 15, würde ich mal sagen, Töchterfirmen und die Alsterdorf Assistenz West GmbH ist eine davon. Dann gibt es die Alsterdorf Assistenz Ost. Das ist in Hamburg aufgeteilt, einmal Westen, einmal Osten.
Okay.
Dann gibt es außerhalb von Hamburg Kiel, Stadtmission Kiel. Dann gibt es aber Alster Arbeit, da, wie der Name so sagt, da geht es tatsächlich um Arbeit. Und ja, gibt es Krankenhäuser, Schulen und so weiter. Also mehrere unterschiedliche Firmen, die unter dem Gesamt, der Gesamtstiftung firmieren.
Genau. Weißt du so außer Lameng, wie viel hier ungefähr arbeiten?
Es ist, ich habe das mal irgendwann im Abendblatt gelesen, da war die Aufstellung der ersten 10, des 10 größten Arbeitgeber in Hamburg und ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ob das die Stiftung auf Platz 8 oder 9 irgendwie der Arbeitgeber von der Menge der Beschäftigten oder Mitarbeiter.
Ne? Ich habe mal gedacht, wir können ja mal, um das vielleicht für die Zuhörenden ein bisschen erlebbarer zu machen, was hier so angeboten wird, durchgehen. Roman, ich weiß nicht, wie das später bei euch läuft, wenn sich Sachen decken, also ihr seid alle natürlich dazu aufgerufen, euch bei den Punkten mit zu beteiligen, wenn ihr da Parallelen habt. Wenn es bei euch jetzt grundsätzlich anders läuft oder so, da kommen wir auch später noch zu. Ne? Weil Beratung bietet ihr wahrscheinlich alle an. Was beinhaltet das jetzt bei euch hier im Hause? Was ist da so der Schwerpunkt?
Also hier im Haus direkt haben wir keine direkten Beratungsangebote. Sicherlich beraten wir auch Elternangehörige bei der Suche nach einem Platz, Arbeitsplatz für ihre Angehörigen. Aber ein Beratungsangebot haben wir zum Beispiel in Dulsberg. Da gibt es einen Treffpunkt und Beratungsstelle oder auch in Alsterdorf selber. Aber Beratung im eigentlichen Sinne bieten wir hier in diesem Objekt nicht an.
Christoph, wie ist das bei dir? Du bist ja auch Teilhabeberater, nennt sich das, glaube Gespräch?
Ja, also ich glaube, einen ganz großen Unterschied ist, gibt es einfach in einem Modell, was vom Bundesministerium jetzt seit 2018 finanziert wird, sind die sogenannten ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungen. Also das sind die EUTBs, die halt irgendwie auch fest verankert sind im Gesetz so. Also mein Verein ist halt Träger eben einer so einer Beratungsstelle. Mhm. Und das ist vom Gesetzgeber irgendwann mal installiert worden. Es gibt eine sogenannte Beratungspflicht seitens der Kostenträger, also für die Leute, die halt eben so was wie Alsterdorf bezahlen oder halt auch irgendwie Teilnehmer jetzt bei der Hack bezahlen oder. Diese Beratungspflicht ist der Staat nicht immer besonders gut nachgekommen, weil es einfach ein Riesenfeld ist. Und deswegen hat man diese ergänzenden und unabhängigen Teilhabeberatungen irgendwie eingeführt, die auch in der ganzen Stadt verteilt sind, an die man sich auch kostenfrei wenden kann. Und die beraten eben zu allen Angeboten. In erster Linie zu den gesetzlichen Grundlagen, also sprich, was für ein Recht habe ich als behinderter Mensch überhaupt? Das fängt an bei Hilfsmitteln, das geht los, möchte ich lieber irgendwie zu einem Modell wie die Hack gehen oder bin ich besser aufgehoben im Wohnbereich von Alsterdorf oder Leben mit Behinderung oder wie sie halt heißen. Und man versucht dann auch mit ganz viel Zeit, hat man dafür auch als Berater denn, also in unserer Form, vor allen Dingen auch im Peer-Ansatz, also von behinderten Menschen zu behinderten Menschen, versucht man dann halt zusammen mit den Leuten halt rauszufinden, was könnte denn jetzt irgendwie der nächste Schritt sein. Ganz besondere Schritte sind natürlich, ich möchte von zu Hause ausziehen. Genau, so.
Das schließt Kinder, jugendliche Familie mit ein wahrscheinlich, je nachdem.
Einmal durchs Leben. Leben, ja, Arbeit, alles, ja.
Ambulante Dienstleistung, das betrifft auch alle eure Bereiche, die werden angeboten.
Also wir machen ja persönliche Assistenz rein im ambulanten Bereich. Bei uns im Übrigen, wir sind keine zentrale Anlaufstelle für Beratung. Da verweisen wir immer gerne an Autonom Leben. Da kann man halt unabhängig beraten werden von Dienstleistern. Wir machen es halt auch mal, aber das ist eher die Ausnahme. Wir vollbringen halt vor allem persönliche Assistenz im ambulanten Bereich. Heißt, jeder wohnt bei sich zu Hause, wo auch immer das sein mag, in der eigenen Wohnung vor allem. Manchmal auch bei den Eltern, manchmal auch in der WG, aber primär im eigenen Wohnraum. Und da verrichten wir alles, was so im Leben anfällt.
Und Chris, du hast das vorhin schon gesagt, Beschäftigung. Also das heißt, es wird auch geguckt, wo unter Umständen gearbeitet werden kann. Also ich weiß, ihr unterstützt hier auch die Kirche bei Arbeiten, die hier auch zum Beispiel jetzt zukünftig beim Kirchendreieck anfallen oder auch bei der Pflege des Bücherschranks, da habt ihr euch gemeldet. Also das sind so Arbeiten, die ihr dann hier zum Beispiel verrichtet.
Genau, bei uns werden Menschen beschäftigt, die im politischen Sinne, wie heißt das im Gesetz, hilft mir mal, nicht werkstattfähig sind und nicht in der Lage sind. Also Werkstattfähigkeit heißt, die müssen in der Lage sein, mindestens 3 Stunden am Tag wirtschaftlich verwertbare Tätigkeit zu leisten. Mhm. Und es gibt natürlich Menschen, die dazu auch nicht in der Lage sind, aus unterschiedlichen Gründen, sei es, weil sie körperlich, psychisch, geistig irgendwie eingeschränkt sind und nicht in der Lage sind, diese 3 Stunden wirtschaftlich verwertbare Arbeit zu leisten. Und für die machen wir hier Angebote im Stadtteil und gucken, dass wir kleine Arbeitsangebote finden im Stadtteil für andere Träger, sei das von der Entsorgung von Altpapier, übers Flyer verteilen, über den Bücherschrank versorgen, über die Blumen am Altar der Kirche auswechseln am Freitag und so weiter. Also kleinere Arbeiten, die wir hier im Stadtteil erledigen können.
Ein bisschen Wohn- und Assistenz haben wir schon gerade angerissen. Also dann kann man das vielleicht so auf den Punkt bringen, dass ihr als Assistenzdienstleister in der persönlichen Assistenz die organisatorische Hilfestellung leistet. Kann man das so sagen?
Ja, genau das tun wir im Grunde nicht. Also wir organisieren nicht das Leben für die Menschen, das machen sie selbst. Was wir machen, ist, sie körperlich dabei unterstützen, was sie nicht selbst leisten können. Mhm. Also sei es irgendwie, morgens beginnt es mit der Morgentoilette, da kommt eben ein Teil Grundpflege auch mit rein in die Dienstleistung und später geht es einfach viel um Begleitung, Handreichungen, Anausziehen, alles, was im täglichen Leben so anfällt, wo man körperlich nicht dazu selbst in der Lage ist. Da unterstützen wir.
Ja, gut, dass du das ansprichst, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wofür die Assistenz grundsätzlich gebraucht wird. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt. Ja. Gibt es da noch weitere Punkte?
Bei allem ist es auch am Arbeitsplatz. Ne? Wenn ich jetzt im Büro bin, habe ich meinen Assistenten zum Beispiel auch dabei. Mhm. Aber bei uns ist immer die Grundlage, der Mensch mit Behinderung sollte kognitiv uneingeschränkt sein, sollte also seine eigene Lebensführung bewerkstelligen können. Mhm. Und unsere Assistenten sind halt quasi der ausführende Part. Sie entscheiden aber nicht für den Betroffenen selbst, was er macht, wann er es macht, wie lange er es macht, sondern das entscheidet die Person selbst.
Also das heißt auch Begleitung zur Universität?
Alles, oder genau. Also was mitschreiben, weil er selbst halt nicht imstande ist mitzuschreiben, aber eben nicht mitdenken.
Okay. Das ist im Prinzip die Beschreibung, die wir vorhin über die Definition Inklusion hatten.
Ja, genau.
Du entscheidest selber, wann was passiert.
Ja, da kommen wir im Laufe der Folgen auch garantiert noch öfter drauf zu sprechen. Und das ist, glaube ich, dann der Kernsatz, dass es darum geht, die Entscheidung auszuführen, dass du frei und ohne Einschränkung für dich die Entscheidung treffen kannst. Das ist die Essenz
dann. Genau, das ist so der Inbegriff von Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, wie wir ihn auslegen, ne, dass man es eben als selbstbestimmt. Es hat natürlich alles seine Grenzen, da kommen wir auch bestimmt noch später drauf, aber ja.
Christoph hat das, glaube ich, gesagt. Manchmal werden hier vielleicht Begrifflichkeiten fallen, mit denen man so nichts anfangen kann. HAG heißt Hanseatische Assistenzgenossenschaft, ist das richtig?
Knapp daneben, Hamburger Assistenzgenossenschaft.
Das ist ja nah dran. Weil das ist das, wo du arbeitest.
Genau.
Du hattest das ja schon mal anklingen lassen. Magst du dazu noch mal was sagen?
Ja, die Hamburger Assistenzgenossenschaft gibt es seit über 30 Jahren. Wir waren einer der ersten Anbieter in Hamburg und sind in Hamburg die einzige Genossenschaft. Wir sind eine gemeinnützige Genossenschaft. Und im Grunde ist das für uns die einzig wahre Form der persönlichen Assistenz. Warum? Weil es eben die Selbstbestimmung auch in der Gesellschaftsform, die wir sind, Genossenschaft, nochmal zum Ausdruck bringt, weil unsere Kunden, nicht alle, aber man kann sich immer mit einbringen, sind Genossen. Und die Genossen sind im Grunde die, die die Grundsatzentscheidungen treffen. Mhm. Also wer sitzt im Aufsichtsrat, wer sitzt im Vorstand? Um anders formuliert, wer trifft die Entscheidungen? Mhm. Und die Generalversammlung besteht aus den Genossen, die kann jederzeit bestimmen, wollen wir die noch haben oder sollen die weg? So jetzt überspitzt. Aber sie haben diese Macht, den Vorstand abzuberufen. Und das unterstützt im Grunde die Selbstbestimmung, weil Betroffene selbst bestimmen, wie soll das Ganze aussehen, in welche Richtung schwimmt dieses Schiff.
Und Chris, wie ist das jetzt hier bei euch im Tagewerk? Ist das da ähnlich strukturiert?
Das ist schwierig. Das ist natürlich, wenn man intellektuell dazu in der Lage ist, solche Entscheidungen zu treffen, dann ist das sicherlich der wünschenswerte Weg. Aber es gibt ja Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, sich nicht orientieren können, zum Beispiel im Stadtteil, sich nicht selber versorgen können. Da sind dann die Assistenten müssen andere Entscheidungen auch für diese Person mittreffen.
Ne? Okay, also entscheidet das hier der Grad der Einschränkung oder der Behinderung? Das wollte ich eigentlich euch überhaupt am Anfang nochmal fragen. Ein Beispiel ist, sind das POC-People oder sind sie farbig oder wie auch immer? Also wir hatten denselben Kontext im Prinzip auch, als es um diese Thematik ging. Wie ist das eigentlich bei euch, das Wording? Welches findet ihr angemessen? Gibt es da innerhalb der Community Wünsche oder Vorstellungen?
Touché. Also ich sag mal so, wenn ich angesprochen werde, wie möchtest du denn genannt werden? Dann sage ich als erster Linie ja Christoph.
Ja, nein, so meinte ich das auch nicht.
Vielleicht auch Chris, aber nee, aber das meine ich aber wirklich als wahren Kern. In erster Linie bin ich ja Mensch und in zweiter Linie bin ich ein Mensch mit Behinderung. Beziehungsweise das ist ja so das politische Dogma, was wir haben, Mensch mit Behinderung. Ich selber, wenn wir jetzt ins Klein-Klein gehen würde für mich eher so das Wort behinderter Mensch erzählen. Weil ich denke so, wenn ich an der Treppe stehe, dann bringe ich die Behinderung ja nicht mit. Also dann bin ich ja nicht der Mensch mit der Behinderung, weil die Behinderung ist ja dann vor mir in Form der Treppe. Ja. Wenn ich aber ein behinderter Mensch bin, dann ist es eher für mich das Dogma, was für mich selber am besten passt, weil die Behinderung entsteht ja durch meine Außenwelt. Deswegen finde ich schöner eigentlich behinderter Mensch anstatt Mensch mit Behinderung.
Ja, spannend. Ich definiere das ein bisschen anders.
Das macht auch jeder tatsächlich so ein bisschen für sich.
Ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, entschuldige kurz, weil wir hatten ja auch gerade, dass der Unterschied oder der Grad der Behinderung ja auch einen großen Unterschied macht. Und bin ich eben nur eingeschränkt, vielleicht auch teileingeschränkt? Oder ist es wirklich so, Chris, wie du gerade gesagt hast, dass einfach ganz andere Anforderungen nötig sind? Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Lager. Meine Definition ist eher, meine Behinderung ist ein Teil von mir, aber ich bin ja nicht meine Behinderung, ich bin ja mehr als das. Deswegen steht für mich immer der Mensch an erster Stelle und dann bin ich halt der Mensch mit Behinderung. Mhm. Mir ist es wichtig, dass es so rum passiert und nicht andersrum. Aber ja, nach deiner Definition der Logik kann ich halt auch folgen, ne, dass ich behindert werde und deswegen der behinderte Mensch bin.
Ja. Also zieht ihr behindert vor statt eingeschränkt?
Auf jeden Fall, weil ich finde, man sollte die Dinge da schon benennen können.
Ja.
Also ich finde nichts schlimmer als ein Mensch, der mir so begegnet, dass er einen Eiertanz aufführt, bevor er mich irgendwie ansprechen kann. Das finde ich am unangenehmsten. Dann bitte einfach irgendwas sagen.
Ist aber auch eine tägliche Sache, die einem so begegnet.
Wie ist das in eurem Bereich? Ich kann mir vorstellen, dass Fremdbestimmung sich auch gerne als Fürsorge tarnt. Also gerade in dem Bereich der Assistenz ist das, glaube ich, auch eine Herausforderung, das klar zu definieren.
Täglich, ja.
Okay.
Also es passiert sowohl Menschen, die da wenig Berührung mit haben, aber genauso passiert es Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Also sogar heute noch passiert es meinen Assistenten, die mich schon seit 9 Jahren kennen. Es macht keinen Halt irgendwann. Also es passiert immer wieder, dass man so agiert.
Mhm. Ja, das ist auch nicht bös gemeint, aber kleiner Hot-Take. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auch in Altenheimen oder anderen Institutionen, wo Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, die Gefahr klar einfach ist, dass da so ein bisschen die Grenzen verrutschen einfach. Ne?
Vor allen Dingen, man muss auch fairerweise sagen, es ist ja auch so, dass das nicht immer vermeidbar ist. Ne? Also wenn man sich jetzt so eine klassische Behindertenwohngruppe vorstellt und ich sag mal so, da wohnt jetzt die Rike und die Rike würde sich jetzt ganz gerne für 2 Stunden in den Garten legen und fragt dann halt den Wohngruppenmitarbeiter oder den Assistenten halt, dann kannst du mir den Rücken eincremen. So, und er sagt, du, tut mir leid, ich habe jetzt irgendwie noch eine Wäsche zu machen. Ich kann in einer halben Stunde. So, dann könnte ich das tun. So, in der Hoffnung, das ist dann auch noch aktuell bei ihm. Mhm. Das ist von niemandem böse gemeint. Es ist aber einfach natürlich dann der Sache an sich geschuldet, dass der Mitarbeiter dort nicht oktopusmäßig allen gleichzeitig den Rücken eincremen kann und man dann halt auch darauf warten muss, obwohl man sich jetzt sonnen möchte. Das könnte man im Prinzip eigentlich so den groben Unterschied nennen zwischen halt auch Menschen, die halt in einer Wohnform leben, wie in einer Wohngruppe oder im ambulanten Wohnen und halt persönliche Assistenz.
Hm. Ja, wir haben noch einen Gast in der Folge. Chris, ich bin mit deiner Kollegin Julia, die habe ich getroffen und da hören wir jetzt mal rein.
Butter bei die Fische.
Julia, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich bin sehr gespannt auf deine Expertise und deine Meinung zum Thema Inklusion. Du bist nicht nur Teil der AG Barrierefrei hier im Basch, du hast auch beruflich damit zu tun und dadurch nochmal einen viel breiteren Blick auf das Thema. Stell dich den Zuhörenden doch mal vor.
Ja, mein Name ist Julia Kranz. Ich habe lange Zeit bei der Stiftung Alsterdorf gearbeitet, mit Schwerpunkt in Dulsberg eigentlich. Aber Dulsberg und Barmbek Süd liegen ja auch eng beieinander und es ging immer um Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Mhm. Also stadtteilbezogen war ich in vielen Einrichtungen hier im Stadtteil beteiligt.
Mhm. Du bist, hatte ich ja gerade gesagt, Teil der AG Barrierefrei und hast im Tagewerk hier gearbeitet. Als Teil des Tagewerks seid ihr auch Teil der Barrierefrei AG. Trennt sich das oder wie ist das?
Naja, wir sind ein Kollege und ich, die in dieser AG Barrierefrei immer anwesend sind oder waren und haben dadurch die Interessen hoffentlich der Menschen, die ins Tagewerk gehen, auch vertreten. Mhm. Und insofern war das ein Teil unserer Aufgaben hier im Stadtteil, eben zu gucken, wo kann man was zusammen machen, welche Kooperationen gibt es mit den verschiedenen Einrichtungen hier.
Mhm. Dein Kollege ist wahrscheinlich Chris, ja, der jetzt hier bei mir sitzt. Wir nehmen das nämlich hier vorher auf. Deswegen werden wir über das Tagewerk wahrscheinlich schon gesprochen haben. Deswegen interessiert mich, dass du uns vielleicht noch ein bisschen mehr über die AG Barrierefrei erzählst.
Ja, gerne. Also seit etlichen Jahren, ich kann das jetzt gar nicht genau sagen, aber mindestens 7, 8 Jahre treffen wir uns. Wir haben festgestellt, dass es hier im Stadtteil Sinn macht, mal zu gucken, welche Barrieren gibt es und wie können wir das verändern, sodass es barrierefreier wird. Jetzt erstmal so ganz allgemein gesagt. Und in der AG sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen, also hauptsächlich Vertreter verschiedener Einrichtungen der Kirche, der Einrichtungen der Sozialpsychiatrie, die hier im Stadtteil arbeiten, das Tagewerk, was ein Beschäftigungsangebot ist für Menschen mit vielen Einschränkungen. Ja, und es war auch immer wieder ein Kommen und Gehen in dieser AG. Es gibt einige Einrichtungen aus dem Basch, die immer dabei waren, also wie die Kirche. Jetzt auch seit nicht ganz so langer Zeit das Kiefatz. All das wechselt auch manchmal, aber es sind eben Menschen, die sich für diesen Stadtteil interessieren und mit diesem Schwerpunkt eben Barrierefreiheit. Es waren teilweise auch Vertreter des Blindenvereins und des Schwerhörigenvereins. Da kann ich ja vielleicht nachher noch mal was zu sagen, auch dabei. Also es ist eine gewisse Fluktuation, aber es gibt einen harten Kern und wir haben unterschiedliche Dinge überlegt, was können wir machen, um Menschen zu erreichen. Wir haben wichtig dabei ist, dass man das natürlich auch finanzieren kann. Wir haben öfter Anträge bei der Aktion Mensch gestellt und damit eben zum Beispiel Lesungen von Menschen mit und ohne Behinderung hier veranstaltet im Basch. Die Marktmusik, die es schon seit einigen Jahren gibt, das ist eine Veranstaltung im Sommer auf dem kleinen Marktplatz hier. Da treten Menschen entweder hier aus dem Stadtteil auf oder Bands oder Sänger mit einer Einschränkung. So, denen mal eine Bühne zu geben und einfach Begegnungen möglich zu machen. Also es ist unser Anliegen, unkompliziert sich treffen zu können, weil wir eigentlich oft in so verschiedenen Welten leben mussten. Hier Menschen mit Behinderung, vielleicht auch irgendwo weiter weg, man sieht die nicht, und andere Menschen. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das ist gut, wenn man das im Stadtteil konkret konkret angeht, mit konkreten Angeboten, um zu gucken, was haben wir für gemeinsame Interessen, zum Beispiel Musik, zum Beispiel Literatur oder Kunst oder Sport, je nachdem, ganz, ganz unterschiedlich. Und auch bei Veranstaltungen, die es vielleicht im Stadtteil schon gibt, zu gucken, ja, können wir da nicht auch mitmachen und wie sind da die Barrieren und wie kann man was zusammen machen. Ja.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt einmal den aktiven Teil von euch, wo man selber Barrieren abbaut und versucht, alle zusammenzubringen. Gibt es doch aber bestimmt auch den Bereich, wo ihr an Projekten arbeitet, die dann mit den Behörden zusammenhängen, wo ihr Anliegen habt, vielleicht was bauliche Maßnahmen, Veränderungen angeht. Ist das auch Teil der AG Barrierefrei?
Das ist sicherlich auch immer im Hinterkopf. Schwerpunkt ist aber schon aus meiner Sicht so dieser konkrete Stadtteilbezug mit Begegnungen. Also wir gehen jetzt weniger den Weg jetzt durch die Behörden, sondern möchten eben gucken, wer lebt hier so im Stadtteil oder wer arbeitet hier und wie kann man diesen Stadtteil oder auch Dulsberg nebenan oder andere in ganz Hamburg natürlich so gestalten oder komisches Wort aufklären, so was brauchen Menschen, wir sind ja auch alle ganz unterschiedlich, aber konkret was anzugehen und weniger jetzt noch eine Datei zu veröffentlichen und noch ein Papier auszuhängen, sondern konkret Begegnung zu schaffen. Mhm. So ist es eigentlich immer gedacht gewesen.
Ja, ja, sehr gut. Ich habe da, wo du das gerade sagst, die Frage, wo denkst du, sind wir jetzt bei dem Inklusionsgedanken? Also du hast natürlich sehr viel mit diesen Menschen zu tun und du hast ja auch den Abgleich damit, wo vielleicht auch noch viel Luft nach oben ist. Wie würdest du die aktuelle Situation da einschätzen?
Jetzt so ganz allgemein?
Erstmal allgemein, ja.
Es gibt ja viele Gesetzesvorgaben, also die auch sagen, die Bundesrepublik muss barrierefrei sein. Das ist im Grundgesetz festgelegt. Das ist in vielen Auslegungen festgelegt. Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass es dann passiert.
Heißt,
oder wie
nein.
Sieht das denn im Alltag aus?
Wie sieht das im Alltag aus?
An? Genau.
Finde ich ganz schwer zu sagen. Wir sind da sicherlich weiter als vor 50 Jahren, dass das mehr im Bewusstsein ist, auch mehr in den Medien zum Teil. Aber natürlich ist auch gerade jetzt die politische Diskussion, besteht die Gefahr, dass es wieder rückwärtsgewandter geht. Dass man sagt, ach, naja, irgendwie jetzt so viel Geld in die Schulen, dass die inklusiv werden, zu stecken, wäre es nicht vielleicht besser, doch anders zu machen. Also im Moment besteht die Gefahr, dass es wieder ein bisschen rückwärts geht. Ansonsten glaube ich, dass viel Luft nach oben ist, was du schon sagtest. Mhm. Aber ja, auch es gibt viele Menschen, die sich dafür engagieren, die selber betroffen sind, was ich sehr wichtig finde, dass
nicht über jemanden,
ist ja auch das Motto, nicht über uns. Und ja, da hat sich schon eine ganze Menge getan, aber es gibt Bereiche, wo das noch recht wenig funktioniert, um es mal vorsichtig zu sagen, zum Beispiel die Arbeitswelt ist weiterhin für Menschen mit Behinderung oft schwierig zu betreten, mit vielen Ausnahmen, mit vielen Formalien, die erledigt werden können, aber einfach zu sagen, ich möchte, wenn ich die und die Behinderung habe, ganz selbstverständlich in einer großen Firma oder als Ärztin in einem großen Konzern oder als Postbeamter oder was auch immer arbeiten, auch da ist, glaube ich, noch viel zu tun und keine Selbstverständlichkeit.
Ist das auch hier so, dass da auch Geld gespart wird, dass es vielleicht auch an finanziellen ganz groß hängt?
Auch, natürlich. Also im Moment ist ja die aktuelle Diskussion in Hamburg, wie geht es mit den Schulbegleitern weiter? Im Moment für Kinder mit Beeinträchtigungen, die eine Schulbegleitung brauchen, da wird gerade heiß diskutiert. Ist das nicht einfach doch ein Sparvorhaben? Der Senat sagt, nein, das ist eine Verbesserung. Also ja, gibt es immer wieder natürlich Diskussionen und Aufregung, da immer wieder kämpfen zu müssen, was sehr, sehr anstrengend ist.
Da kommen wir zu einem Thema. In diesem Zusammenhang wurde das Thema barrierefrei ganz oft in die Waagschale geworfen, weil es hieß, wenn Olympia kommt, dann passiert auch ganz viel für die Stadt, was Barrierefreiheit angeht. Wie ist deine Erwartungshaltung an die Stadt Hamburg? Olympia kommt nicht, ist abgewählt worden, aber die Vorhaben und das, was gemacht werden müsste, das bleibt ja. Das ist ja nicht nur vom Tisch,
natürlich,
weil wir jetzt nicht Olympia bekommen.
Also ich habe ein Interview, den Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr, von einem blinden Professor gelesen, der gesagt hat, es ist schon ein bisschen so in Richtung Erpressung, was da gesagt wurde. Wenn ihr jetzt nicht für Olympia stimmt, dann kommt das alles mit der Barrierefreiheit gar nicht oder viel später. Und man muss für Olympia sein, damit das mit der Barrierefreiheit funktioniert. Und das ist schon, ja, würde ich auch sagen, so kann man nicht argumentieren, weil es, wie gesagt, kein Sharing Charity-Ding ist, sondern ein Menschenrecht. Und von daher kann man nicht sagen, ja, wenn ihr jetzt nicht dieses Sportereignis, was vielleicht viele von uns gar nicht mehr erleben werden, weil das erst sonst wann ist, wenn ihr dafür nicht stimmt, dann gibt es diese Gelder nicht. Also da, weiß nicht, sehen andere sicherlich anders, aber da bin ich nicht einverstanden, mich da so erpressen zu lassen.
Also dann würdest du aber auch sagen, dass egal ob Olympia kommt oder nicht, das, was da gemacht werden müsste, steht nach wie vor auf der Agenda. Ne?
Ja, natürlich.
Mhm. Du hast ein Cochlea-Implantat, ist das richtig?
Mhm.
Das ist eine Hörprothese für Gehörlose und Ertaubte.
Mhm.
Ich finde das faszinierend, was heutzutage möglich ist.
Mhm.
Magst du uns mal erzählen, was das ist?
Ja, wie du schon gesagt hast, es ist eine Hörprothese, also kein Hörgerät. Das heißt, ein Teil des Cochlea-Implantats wird operativ unter die Kopfhaut gesetzt und verbindet dann die Hörschnecke, wo diese kleine Drähte, inzwischen ist die Technik, glaube ich, auch schon ein bisschen weiter reingeleitet werden. Und dann gibt es einen äußeren Teil, das sieht schon so ein bisschen aus wie ein Hörgerät und ist dann mit einem Magnet der eine Magnet ist unterhalb der Kopfhaut und der andere Magnet ist überhalb.
Mhm.
Das obere Teil kann man eben abnehmen und den Akku neu laden oder beim Schwimmen, es gibt da jetzt auch schon Technik, dass man damit schwimmen gehen kann, aber ich nicht, also ich nehme das dann ab. Und das ist für Menschen entwickelt worden, wo die Höreinschränkung so stark ist, dass Hörgeräte nicht mehr funktionieren, so kann man das sagen.
Und auch da kann man ja fragen zum Thema Teilhabe. Ist das niedrigschwellig zu bekommen oder ist das auch etwas, was jetzt auch nicht für alle zugänglich ist, so einfach? Wie
bin
ist
ich
da der Stand der Dinge?
Weißt bin du ich das? Da bin ich ein bisschen überfragt. Es ist ja eine medizinische Indikation.
Ja.
Das heißt, ein HNO-Arzt muss mit verschiedenen Tests eben feststellen, dass Hörgeräte nicht mehr helfen.
Mhm.
Und mit dieser Verordnung ist es dann möglich. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so firm.
Okay.
Eben dann sich ein Zentrum zu suchen. Das wird einem meistens ja auch vom HNO-Arzt empfohlen.
Mhm.
Gehen Sie da und dahin und dann wird diese Operation vorgenommen. Danach gibt es ein, je nachdem, längeres Training, um mit diesem Gerät dann ein bisschen hören zu können.
Mhm.
Und es hat aber, sage ich auch ganz klar, natürlich, du bleibst damit hörbehindert. Also ich habe das zum Beispiel nur auf der rechten Seite und links höre ich nichts. Und das funktioniert für mich gut in ruhigen Umgebungen, so wie jetzt hier mit ein, zwei Personen. Wenn jetzt hier noch der Drucker rauschen würde und die Kaffeemaschine, dann kann ich das schon nicht mehr gut filtern. Dann ist das Stress oder große Gruppen. Da hat das ganz klar seine Grenzen. Aber für die Kommunikation, jetzt in meinem Fall, ist es natürlich sehr hilfreich.
Ja, toll. Ja, die Frage war nämlich, nur weil Sachen möglich sind, heißt das ja nicht, dass das dann auch großflächig angeboten wird.
Nein.
Ich habe das auch öfter schon gesehen und dachte auch, das ist eine Art von Hörgerät. Also insofern auch die Nachfrage, weil mich das auch selber interessiert hat, ne? Was es damit auf sich hat.
Also das ist natürlich es ist ganz platt gesagt, wesentlich teurer als ein Hörgerät. Mhm. Und das ist eine Operation, also eine Operation am Kopf, die jetzt nicht wahnsinnig risikoreich ist, aber das ist immer auch ein Risiko. Also niemand würde leichtfertig sich am Kopf operieren lassen vielleicht. Oder also das ist schon auch eine Entscheidung.
Absolut, wir haben das Thema ja Barrierefreiheit. Mhm. Also wenn man sich dazu entscheidet, das baut ja Barrieren ab. Ne? Aber zum Abschluss, wir biegen langsam auf die Zielgerade ein, möchte ich dich noch fragen, ob es noch Antworten auf Fragen gibt, die ich dir nicht gestellt
habe. Also zum einen hatte ich mir vorher überlegt, es gibt hier im Stadtteil, es ist eigentlich eine ganz gute Situation, weil fußläufig ist ja der Schwerhörigenverein und der Blinden- und Sehbehindertenverein hier im Stadtteil mit großen Angeboten vorhanden. Und da kann man sicherlich vieles nutzen. Das macht die AG Barrierefrei ja auch schon. Aber wenn da mehr Interesse besteht, ist das einfach für Barmbek Süd zum Beispiel schon ein ziemlicher Vorteil, kann man benutzen. Und ja, ansonsten ist mir wichtig, immer wieder auch zu betonen, guckt nicht immer nur auf, was Menschen nicht können. Das ist ja ganz, ganz verbreitet. Ja, die kann dich gut hören, der kann dich gut sehen, die kann sich nicht mehr gut bewegen. Sondern dass wir bei unserer Arbeit, in unserer Freizeit, wie auch immer, mehr gucken, was kann ein Mensch.
Mhm.
Und nicht diesen Fokus so stark auf das legen, was er nicht mehr kann und was man durch irgendwas dann wieder ausgleichen muss. Sondern Menschen auch mal so zu nehmen, wie sie sind. Mit allen Möglichkeiten, allen Einschränkungen, die einfach vorhanden sind. Und das als Gesellschaft, finde ich, ist das eine Aufgabe, eben auch das mitzunehmen, was vielleicht schwierig ist und was traurig ist oder wo Verluste bestehen. Mhm. Und nicht immer gleich eine perfekte Lösung, ein perfektes Gerät, eine perfekte Antwort auf irgendwas haben zu müssen, sondern dass es auch, dass das Leben einfach so ist, dass es auch Verluste, dass es Einschränkungen, aber eben auch Fähigkeiten, dass diese ganze Bandbreite vorhanden ist. Mhm. Und wir nicht immer happy und gut drauf und mobil bis wir 102 sind alles, oder so. Sondern so, also dieses ganze Anti-Aging, das geht mir zum Beispiel auch ziemlich auf die Nerven, weil wir ja alle älter werden und dass es darum geht, diese verschiedenen Aspekte des Lebens einfach auszuleben und nicht immer gleich denken, man muss da jetzt was machen, man muss das verbessern. Mhm. Also verstehe mich nicht falsch, ich möchte gerne, dass die Barrieren weggehen, aber dass wir Menschen mehr so hinnehmen können, ohne gleich einen Vorschlag machen zu müssen, wie die Person besser klarkommen würde.
Mhm. Ja, das ist schon fast Teil der Antwort gewesen meiner letzten Frage. Wir haben uns in der anfänglichen Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion die Frage gestellt, was wären Träume von Inklusion? Hm. Was ist dein Traum von Inklusion?
Ja, stimmt, ich habe es jetzt schon gerade so ein bisschen.
Das ist also steckt dir da schon ein bisschen also, mit drin, ne?
Ja. Der Traum wäre, dass alle Menschen in allen Lebensphasen erstmal so angenommen werden, wie sie sind. Und die Einschränkungen, die Gesellschaft vorgibt, dass man irgendwo nicht reinkommt. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Gebäude, einfach so eine kleine Stufe vorm Café und schon ist das nicht mehr barrierefrei oder man kommt noch rein, aber hat keine Toilette.
Die ist im Keller.
So, ja. Für Menschen mit Hörbehinderung sind immer große, hallende Räume schlecht. Mhm. Also wenn es überall Hörschleifen oder Vorrichtungen geben könnte, so, dass man besser mitkommt. Mhm. Sehbehinderte werden sicherlich auch noch ihren Teil dazu zu sagen, was da notwendig ist. Also das wäre mein Traum, dass es nicht so viele Kämpfe geben muss um irgendwas oder diese ganzen Vorüberlegungen, wenn ich gefragt werde, willst du mit in das und das Theaterstück? Ja, dann muss ich erst mal gucken, wie komme ich denn da klar? Gibt es da irgendwie so eine Hörschleife zum Beispiel? Ne? Oder so, wenn ich die ganzen Überlegungen nicht machen müsste, dann wäre das natürlich traumhaft sozusagen.
Und ich weiß aus Erfahrung, dass wenn eine solche Situation ist, dass man mit Menschen, die offenkundig eine Einschränkung haben, in Kontakt kommt, dann gibt es manchmal einfach das Interesse an einem Sachverhalt. Ich habe dich auch nach diesem Implantat gefragt aus Eigeninteresse. Aber ganz oft wird das zum Thema. Also es wird nicht geguckt, wen habe ich denn da? Ja. Bist du, mögen wir dieselbe Musik? Oder haben wir gerade denselben Film geguckt? Dann wird das ganz schnell als Thema Nummer eins über alles gestellt. Ja. Und als Betroffene kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht schön ist.
Ja. Natürlich gehört das zu unserem Leben dazu, klar. Also die Behinderung, egal ob sie jetzt sichtbar ist oder nicht. Und ich will das auch, ich wünsche mir da eine Normalität, dass man darüber sprechen kann. Aber natürlich bin ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Arbeitnehmerin, ich bin Freundin, ich bin Nachbarin. Mhm. So, und das ist vielleicht das, was du meintest, dass wir nochmal die Schleife zum Anfang zurück. Wir haben viel zu wenig Begegnungsmöglichkeiten. Also deshalb auch diese Stadtteilarbeit. Also wenn Menschen sich mehr treffen würden, die unterschiedlich sind, die vielleicht eine Einschränkung haben oder aus einem anderen Land kommen oder groß sind oder klein sind oder was auch immer, dass wir normaler miteinander umgehen könnten. Jeder Mensch ist neugierig, will wissen, warum hat die das? Ja. Aber vielleicht ist das ja dann irgendwann nicht mehr so entscheidend.
Und ich denke, das ist ja auch das Unterschiedlichsein ist die Norm, nicht das Gleiche. Ne?
Und darf ich noch eine Sache sagen?
Selbstverständlich.
Was für mich auch irgendwie ein merkwürdiges Missverständnis ist, dass so davon ausgegangen ist, wenn Menschen keine Behinderung haben, dann sind sie glücklich. Mhm. Und Menschen, die eben gesund sind, führen ein tolles Leben. Und da muss ich ja nur rechts und links gucken in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis. Auch Menschen, die jetzt vermeintlich keine Einschränkung haben, sind nicht automatisch, führen nicht automatisch ein erfülltes Leben. Sind vielleicht ungewollt Single, ungewollt kinderlos, ungewollt arbeitslos, wie auch immer. Und diese Aufrechnung, wenn du das nicht hättest, diese Behinderung oder diese Krankheit, dann wäre das alles gut. Und auf der anderen Seite will ich es auch überhaupt nicht schönreden. Es gibt so schlimme Krankheiten, so viele Einschränkungen, die auch das Leben natürlich einschränken. Und das finde ich auch fürchterlich, wenn das nivelliert wird. Also mit diesem Spruch, wir sind ja alle irgendwie behindert, finde ich auch furchtbar. Mhm. Weil das auch irgendwie was wegwischt, was nicht stimmt.
Mhm. Julia, vielen lieben Dank für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Dankeschön. Bitte. Butter bei die Fische. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie sofort zugesagt hat, als ich sie um das Interview bat. Und ich fand gut, dass sie noch einmal darauf hingewiesen hat, dass eine Behinderung nicht automatisch mit Unglücklichsein gleichzusetzen ist. Da habt ihr doch bestimmt auch Erfahrungen mitgemacht, oder nicht? Habt ihr da mal eine Anekdote, die das nochmal schön versinnbildlicht?
Möchtest du? Soll ich? Also ich glaube, gerade wenn es eine spät erworbene Behinderung ist, macht man natürlich eine Metamorphose durch. Ist ja klar. Wenn man mich gekannt hat von vor 30 Jahren oder 20 Jahren, bin ich anders unterwegs gewesen als jetzt. Und natürlich scheint einem da nicht jeden Tag die Sonne aus den Ohren. Aber was schon gesellschaftlich wirklich, und da muss ich der Julia tatsächlich auch wirklich recht geben, sich irgendwie wahnsinnig gefestet hat, wenn man jetzt auch so an alte Aktionen, Aktion Sorgenkind gab es früher, wo immer eigentlich so gleich dabei war, gleichgesetzt worden ist, und das kann ja nicht super sein. Aber ich frage mich natürlich auch gerne mal, welchen Maßstab setzen wir denn? Ab welchen Leistungsfaktor deines eigenen Körpers oder Geistes musst du denn sein, um glücklich sein zu können? Und warum geht es denn nicht auch einfach niederschwelliger? So. Der eine ist glücklich, wenn er einen Sonnenuntergang sieht, der nächste ist glücklich, wenn er bei Tekken 3 irgendwie den Endgegner besiegt hat. Das ist halt super unterschiedlich. Und das ist halt auch, das macht natürlich auch bei Behinderung keinen Punkt. Mhm. Natürlich kannst du ein glückliches Leben haben. Und natürlich ist es aber auch wichtig, irgendwie dir den Raum zu geben, dieses glückliche Leben zu organisieren zu können. Also sprich, kriege ich die Unterstützung, die ich brauche, um eben meine Glückserfüllung im Leben erreichen zu können. Bei mir ist das relativ plastisch. Nimmt man mir den Rollstuhl weg, wäre ich bestimmt nicht mehr lange glücklich, weil dann würde ich ein Leben auf dem Sofa erleben. So, weil geht ja nicht weiter. Mhm. So, dadurch, dass es aber Hilfsmittel gibt und ich den Rollstuhl nehmen kann, bin ich da schon ziemlich nah dran, mein eigenes Glück organisieren zu können. Menschen mit einer komplexeren Behinderung, die größere Unterstützung brauchen oder kognitiv behindert sind, die sind auf viel, viel mehr angewiesen und brauchen viel, viel mehr dafür. Aber warum sollte, wenn sie diese Hilfe nicht bekommen, warum sollte das nicht auch möglich sein, das Glück für sich selber genau zu entwickeln?
Mhm. Wie seht ihr das?
Ja, der klassische Satz ist ja, der Rollstuhlfahrer ist an den Rollstuhl gefesselt.
Ja, ja, großartig.
Ja. Das ist ja so das Gesellschaftsbild. So. Und du hast gerade beschrieben, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Es ist ein Hilfsmittel, was einem ermöglicht, überhaupt teilzuhaben am Leben in vielen Fällen. Und bei mir, du hast die Metamorphose beschrieben, war es ähnlich. Als Jugendlicher, also ich bin erst Mitte 20, habe ich den Rollstuhl gebraucht. Davor war ich auch an einer in Anführungsstrichen normalen Schule und so. Und es ging alles noch. Und damals habe ich mir immer gesagt, um Gottes Willen, wenn ich jemals in den Rollstuhl komme, dann habe ich keine Lust mehr, ne? Und dieses ganze Thema. Und rückblickend muss ich auf jeden Fall sagen, ich habe das alles immer von mir weggeschoben. Aber als die Tage näher kamen, wo ich immer häufiger auch einen Rollstuhl brauchte, ich habe ja im Grunde so ein bisschen meine Berufung dann auch gefunden. Also ich wäre ja heute nicht in diesem Job, an den ich wirklich glaube. Ich glaube an die Institution und daran, dass wir was Gutes tun. Und da hätte ich ja nie hingefunden, wenn ich das alles nicht durchgemacht hätte und auch irgendwann akzeptiert hätte. Und mein Leben ist ja heute nicht weniger wert als damals. Mhm. Im Gegenteil.
Genau, ich glaube, Wertigkeit, das ist auch immer so ein Ding, ne? Also Mensch, wir denken in Kategorien, ist das noch lebenswert, im Rollstuhl zu sitzen? Ich habe das, also tatsächlich ist bei mir auch mit meiner Behinderung auch dazu gekommen, dass ich einfach meine jetzige Partnerin kennengelernt habe. Also eine Person, die ich aus meinem Leben nicht mehr missen wollte. Und wir haben uns tatsächlich genau über dieses Thema gegenseitig einfach auch mehr oder weniger kennengelernt. Weil ich habe meine Erfahrung gemacht, sie hat ihre Erfahrung gemacht. Bei ihr war die Diagnose mit 19, mit 24 war dann das Licht aus, ein bisschen später glaube ich noch. Und das ist halt eine Erfahrung, die kann man auch nicht mit jemandem teilen. Also was da in einem passiert, weil es ist schwer zu beschreiben. Aber wenn du jemanden vor dir hast, der das kennt, also was du jetzt gerade erzählt hast, ja, kenne ich. Ganz andere Ausprägung, ganz andere Behinderung, ganz andere Erkrankung. Aber diese Gemeinsamkeit, die halt keine Worte bedarf, die verbindet.
Genau, das ist das, was du sagst. Also was bei uns ja hier auch bei den Beschäftigten ist, ist, dass dieser Leistungsgedanke, der ja in der normalen Arbeitswelt immer eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und bei uns ist es so, wenn wir kleinste Aufgaben hier finden, wo die Beschäftigten einfach Spaß dran haben. Also heißt hier das Papier schreddern oder im Stadtteil unterwegs sein. Da geht es ja nicht um den Leistungsgedanken in erster Linie, sondern daran, Spaß bei der Arbeit zu haben und auch zu sehen, ich kann was leisten, wenn es auch nicht jetzt im herkömmlichen Sinne
im wirtschaftlichen Sinne
wirtschaftliche gesehen, Arbeit ist. Mhm. Das erlebe ich hier so, dass das in ihr Spaß macht. Ich weiß nicht, ob sie dabei glücklich sind, aber es macht ihnen Spaß.
Das ist so diese gute alte Formel, ne? Leistung ist gleich Arbeit durch Zeit, ne? Die muss man aufbrechen, ja? Und dann kommt man auch in Richtung Glück, ja? Oder Zufriedenheit. Ich finde, Glück ist ja immer sehr tragendes Wort. Also Gott, wird das mein Leben total anstrengend finden, wenn ich irgendwie 24 Stunden am Tag glücklich wäre. Wenn ich irgendwann denke, so, oh, reicht langsam mal. Zufriedenheit ist, glaube ich, irgendwie, also für mich persönlich irgendwie so das Wort. So, ist gut, du kannst bleiben, zwischendurch Glücksmomente.
Und sie sagt ja auch noch sinngemäß, dass häufig der Ansatz ist, Ratschläge zu geben, wie das Leben verbessert werden könne, statt einfach die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass jeder ohne Einschränkung von vornherein selbst entscheiden kann, wie er leben möchte, ne? Da sind wir ja wieder bei dem Inklusions Inklusionsgedanken und das Entscheidende völlig aus dem Blick gelassen wird. Und was ich auch noch gut fand, dass es mehr Begegnungsmöglichkeiten geben müsste. Das würde natürlich nicht nur für Verständnis sorgen und man einen anderen Blick auch aufeinander haben könnte. Die Begegnungsmöglichkeiten fehlen ja auch generell häufig. Also wenn ich auch so gucke, hier im Stadtteil, es gibt zwar ein, zwei Ecken, aber das ist so sehr Wohngebiet, dass ich mir hier auch wünschen würde, dass es einfach Orte gäbe, wo man öfter Zeit verbringen könnte oder wo man sich trifft, um dann auch eben das Verständnis füreinander in allen Bereichen mehr fördern würde.
Ja, das Thema Begegnung ist wirklich sehr viel wert. Also wir separieren es halt. Ne? Wir separieren nicht nur Stadtteilschüler von Gymnasiasten, wir separieren halt auch im Gedanken der Leistung halt behinderte Menschen von nicht behinderten Menschen. Also ich bin schon einer aus meiner Bubble, der auch sehr viel Kritik daran erntet, dass ich jetzt nicht sage, wir müssen alle Einrichtungen schließen, wir müssen WFBM schließen. Also ich habe mit sehr vielen Leuten zu tun, die in der Werkstatt für behinderte Menschen sind und da habe ich einige kennengelernt, die sagten, na, ich will hier sein. Ich schaffe es auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht. Also eine gewisse Trennung ist schon wichtig. Mhm. So. Ich finde es halt immer wichtig, man muss gucken, was will der einzelne Mensch und ihm halt auch diese Zeit einräumen, ihm dass er oder sie dann halt auch in dem Moment auch sagen kann, was er will und egal wie lange es braucht. Ihr macht es bei euch in der Tagesförderstätte, ich gucke jetzt gerade den Chris an, natürlich auch so. Ihr räumt den Leuten wahrscheinlich Zeit ein, damit ihr rausfinden könnt, wo seine Interessen liegen, damit halt ein Wohlfühlgefühl entsteht. So. Und das braucht halt Zeit. Du sagst es mir in einem Satz, ich finde es toll, hier zu arbeiten. Du sagst, ich finde toll, einen Podcast zu machen. Andere Leute brauchen dafür länger. Also Zeitfaktor ist ganz groß. Und dann Begegnung schaffen, genau, Verständnis.
Die Frage, die sich stellt, ist, wenn du jetzt sagst, WFBM, findest du, müsste noch sein. Ich finde, diese Einrichtung hier sehe ich in der Perspektive nicht mehr. Sondern ich denke, also das muss keine Sonderwelt geben. Es bestände die Möglichkeit, dass zum Beispiel jede Firma, wie es jetzt ja politisch auch gewollt ist, Arbeitsplätze anbietet für Menschen mit Behinderung. So, und sich nicht mehr freikauft davon. Mhm. Und da eben auch mit eingeschlossen ist, dass eben meinetwegen nicht hier 24 Menschen zusammensitzen, die alle eine geistige und mehrfach Beeinträchtigung haben, sondern dass meinetwegen bei der Post und bei, was weiß ich, wie die großen Firmen alle heißen, jeweils 4 oder 5 Menschen beschäftigt werden mit einer Beeinträchtigung und nicht mehr dieses Sonderweltenprinzip, wie wir es jetzt ja im Moment haben.
Also vielleicht noch, um meine Reputation wiederherzustellen, um auch noch weiterarbeiten zu können in dem Job, den ich mache, für die Hörer da draußen. Ich befürworte die WFBMs so, wie sie jetzt existieren, auf keinen Fall. So, überhaupt nicht. Es ging mir letztendlich, dass wir für Menschen, die halt Schutzräume brauchen, auch Schutzräume weiter haben, weil nämlich der erste Arbeitsmarkt, so wie er jetzt funktioniert, ist ein Haifischbecken. Und da laufen wir einfach Gefahr, dass die Leute einfach untergehen. So. Das ist der Punkt. So. So wie es jetzt ist, diese alte Dickmadame WFBM da so ein bisschen dran rumzuschnitzen und wir machen das jetzt hier nochmal so ein bisschen und einen Außenarbeitsplatz und so weiter, das muss schon irgendwie anders laufen, definitiv. Wir brauchen ein inklusives Arbeitsfeld, da bin ich voll bei dir.
Ja. Genau. Das ist auch das, wo ich denke, wo es auch meine Aufgabe mit ist. Ich bin jetzt hier und leite das und finde es auch gut, dass es diesen Arbeitsplatz gibt, aber die Perspektive sehe ich hier, also in 10, 15 Jahren würde ich mir wünschen, dass wir eine andere Aufstellung haben.
Ja, es muss nur in der Umsetzung gut gemacht werden, weil wir haben ja nichts gewonnen, wenn die Großkonzerne das aufdoktriniert bekommen. Ihr müsst jetzt Menschen mit Behinderung integrieren, die dann am Ende aber nur in einem dunklen Kämmerlein sitzen und eigentlich abgeschoben werden sozusagen. Ja,
genau, das ist richtig.
Wollen wir nochmal vielleicht ein bisschen zusammentragen, was sich da schon an positiven Dingen getan hat, weil ich kann mir vorstellen, du hast gesagt, dass es die Haag seit 30 Jahren gibt. Ich kann mir vorstellen, vor 30 Jahren sah das auch noch ganz anders aus. Ich weiß nicht, wie weit der Assistenzgedanke damals oder wie das ausgestaltet war.
Gab's nicht.
Also vielleicht könnt ihr nochmal einen Blick zurück bis heute vielleicht ein bisschen zusammentragen, wo sich wirklich schon mal was verbessert hat.
Ja, der Blick zurück ist im Grunde, vor 30 Jahren hat keiner Mensch mit Behinderung ernst genommen. Das hat sich mit der Krüppelbewegung, wie sie hieß, dann geändert. Es schwappte so aus Amerika rüber nach Europa und hat sich dann hier auch verbreitet, dass Menschen mit Behinderung eben für Selbstbestimmung eintraten und nicht mehr in Pflegeheim abgestellt sein wollten, eben selbstbestimmt, nicht mehr fremdbestimmt sein wollten. So begann diese ganze Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Und auch wir haben noch Kunden von damals, die halt sagen, naja, wir haben damals im Pflegeheim gewohnt und sind mit der Hack quasi in unsere eigene Wohnung das erste Mal gezogen, haben einen Job angefangen und konnten somit ihr Leben selbst gestalten. Das ist natürlich nicht für alle möglich, wenn man kognitiv so eingeschränkt ist, dass man das nicht selbst kann, dass man keine eigene Wohnung führen kann, geht das nicht. Aber für die Menschen, für die das möglich ist, sollte es eben auch umgesetzt werden.
Mhm. Ganz kurz nochmal, das hatten wir jetzt ja schon ein, zwei Mal. Also wir reden jetzt relativ grundsätzlich darüber, dass sowas natürlich dann auch vom Grad der Einschränkung abhängt, genau, was möglich ist und was nicht möglich ist und welche Modelle vielleicht hilfreich sind. Und Chris, du hast das vorhin gesagt, da gibt es bei einem bestimmten Einschränkungsgrad gar keine Wahl, da großartig was entscheiden zu lassen, sondern da geht es darum, natürlich die Situation einfach grundsätzlich zu verbessern. Das ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir das jetzt hier nicht über einen Kamm scheren und dass das dann selbstverständlich auch von bestimmten Härtefällen, Schwierigkeiten abhängt und so weiter. Ja, Chris, erzähl du mal. Du hast gesagt, du bist seit über 30 Jahren jetzt hier in Alsterdorf tätig oder bei Alsterdorf tätig. Du hast bestimmt auch sehr viel gesehen. Was hat sich denn aus deiner Sicht da getan und verbessert?
Also allein, dass es diese Einrichtung gibt, in der wir jetzt hier sitzen und diese Menschen hier beschäftigt werden. Als ich angefangen habe, gab es die Tagesförderung. In dem Sinne nicht. Da gab es eine sogenannte Beschäftigungstherapie, wo jeder Mensch oder nicht jeder Mensch, viele Menschen für eine oder zwei Stunden am Tag hingebracht wurden. Und ansonsten waren sie in ihren Wohngruppen und wurden teilweise geschlossen untergebracht. Auch ohne, also so habe ich das noch kennengelernt, als ich die Ausbildung gemacht habe, ohne Unterbringungsbeschluss, geschlossen untergebracht, fixiert. So, das sind Sachen, die es Gott sei Dank
die guten alten Wachseele noch
nicht mehr gibt und wo wir auch nicht wieder hinwollen. Also was ja wirklich eine positive Entwicklung ist. Und dass dann als ich angefangen habe hier in der Stiftung, da gab es das Zentralgelände und dann wurde so langsam das Außenwohngruppen, hießen sie damals, gab, wo die ersten Menschen dann außerhalb der Einrichtung gewohnt haben. Mhm. Und ja, jetzt in den letzten 35 Jahren hat sich da schon eine ganze Menge auch verändert, sodass es eben ganz normale WGs gibt, wo auch Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung in einer Wohngruppe leben, zu vier, zu fünf mit Assistenz. So, das waren vorher Einrichtungen, ja, in dieses Wachsaal mit, weiß nicht wie viel, 16 bis 20 Behinderte in einem Raum. So, also da hat sich schon in den letzten 30 Jahren eine Menge getan.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne tatsächlich auch so aus meinen Alsterdorfer Zeiten auch der älteren Herren, die ich damals kennengelernt habe, irgendwie die dann auch noch von wirklich ganz, ganz finsteren Zeiten überhaupt bei Pflegesituationen erzählen. Und ich glaube sowieso, also generell war die Zeit von behinderten Menschen vor einigen Jahrzehnten wirklich sehr unterirdisch. Also auch wenn ich jetzt durch die Vereinsarbeit mich mit älteren Menschen unterhalte, die einfach erzählt haben, dass sie dann so mit 4-5 Jahren einfach so 400-500 Kilometer von zu Hause weg mussten, weil es da die nächste Körperbehindertenschule gab, so, um einfach zur Schule gehen zu können. Und dann sitzt du dann da als kleines Mädchen oder als kleiner Junge weit weg von zu Hause, hast Heimweh und alle erzählen dir, das ist das Beste für dich. So. Und das, also da müssen wir nicht lange drüber nachdenken, dass das für Kinder unterirdisch ist. Und es hat sich ja nun wirklich sehr viel getan. Und ich glaube, was Roman auch schon sagte, ausschlaggebend war wirklich da auch diese Krüppelbewegung, auch gerade diese wirklich auch damals wirklich sehr radikale Bewegung, die aus den Vereinigten Staaten hier rübergeschwappt ist. Also Menschen, die sich wirklich festgekettet haben bei Entscheidungsträgern und so. Und bis hin zu, dass jetzt sehr viele Nationen die UN-Behindertenrechtskonvention irgendwie ratifiziert haben, wo man sich mehr oder weniger dran längs hangeln kann als Staat, was ist eigentlich wichtig, um behinderten Menschen halt eine Teilhabe zu erwirken, was in der Bundesrepublik jetzt dazu geführt hat, dass wir das Bundesteilhabegesetz haben, also das SGB IX, das sogenannte Bundesteilhabegesetz, wo halt eben Sachen geregelt sind, dass du halt einen Rechtsanspruch hast, eben selbstbestimmt an dieser Gesellschaft teilhaben zu wollen, und zwar in der Geschwindigkeit, die du brauchst und in dem Ausmaße, die erforderlich ist.
Bei uns in der Stiftung, das fällt mir gerade ein, wo du das sagst, was diese sogenannte Schlangengruben-Artikel in der Zeit, Ende der 80er.
Ja, der Spiegelartikel, ne?
Genau.
Das ist ein Schlangengruben-Artikel,
was war das? Da haben sich Zivis und Mitarbeiter damals zusammengetan in Alsterdorf und haben über die Zustände dort der Zeit gegenüber, also der Zeitschrift Zeit gegenüber, berichtet. Und genau, das war so dieser sogenannte Schlangengruben-Artikel. Und da hat sich dann eine ganze Menge, also recht radikal dann auch schnell
verändert. Also es gab, glaube ich, auch einen sehr großen Ruck durch die Bevölkerung damals, durch diese wirklich schlimmen Verhältnisse, die es da gab. Mir erzählte mal ein alter Mann von den Spreusäcken. Ich weiß nicht, ob du den Begriff noch kennst, Chris. Das waren Plastiksäcke, die hatten keine Arme, keine Beine, sondern die wurden wirklich über den Körper gezogen, hatten oben Klettverschluss und morgens wurden die halt aufgemacht und dann wurdest du mit Gartenschlauch, gab es dann die Morgentoilette. Okay. Und wir sprechen hier von Anfang der 70er Jahre, also nicht irgendwie 1800 irgendwas Mittelalter, sondern eigentlich in einer relativ nahen Vergangenheit.
Ja, so gesehen haben wir viel geschafft bis hierhin.
Eine ganze Menge, ja.
Ist auch ganz gut, dass man sich das mal klar macht, bei allem, was momentan noch, auch was wir auch gerne verbessert hätten, aber dass schon eine ganze Menge auf den Weg gebracht wurde.
Ja, da sagst du was, das ist jetzt ja ein sehr versöhnlicher Abschluss. Hier machen wir einen Break, weil wir noch so viel zu bereden haben, dass wir das zum ersten Mal jetzt in zwei Folgen machen. Es wird darum gehen, welche Kritik die Behinderten Verbände haben, einen Realitätscheck, wo noch deutliche Bedarfe sind, die Einordnung für Hamburg und was alles immer noch nicht so gut läuft. Wir werden auch wieder einen weiteren Fachmann zu Wort kommen lassen, nämlich André Rabe vom Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Das zum technischen Teil. Zum Abschluss möchte ich euch noch die obligatorische Frage stellen. Gibt es Antworten auf Fragen, die ich euch nicht gestellt habe?
Ja, ich würde eins noch erwähnen wollen, weil wir haben vorhin über Kinder und Jugend und Entwicklung gesprochen und haben aber nicht weitergemacht. Also sind im Prinzip bei Kindergarten und Schule stehen geblieben. Ich finde, dass für uns, für unsere Menschen mit Beeinträchtigung hier ist der entscheidende Punkt der Wechsel von der Schule in die Berufstätigkeit und die nicht vorhandene Möglichkeit für diesen Personenkreis eine Ausbildung zu machen. Das heißt, wenn du oder ich oder ihr aus der Schule kommt, macht ihr ein Studium, eine Lehre, was auch immer. Es ist immer eine Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen für diesen Personenkreis. Kreis, für den wir hier oder ich hier zuständig bin, gibt es diese Möglichkeit nicht. Und da haben wir jetzt uns eine Lösung überlegt. Es ist keine hundertprozentig gute Lösung, aber es ist die Lösung, die wir gefunden haben, der Qualifikationsbausteine. Das heißt, unsere Menschen können hier in irgendeiner Art und Weise im Kochen, im Backen, im Hauswirtschaft, Garten, Tischlerei, Bausteine, Qualifizierungsbausteine absolvieren, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, weiter dazuzulernen. So, dass diese Möglichkeit ist im Gesetz bei uns nicht vorhanden.
Okay. Ja, bei mir wäre das Thema nochmal irgendwie die Brücke zu schlagen, weil wir reden die ganze Zeit von Menschen ohne kognitive Einschränkung, aber mit Behinderung und Menschen mit kognitiven Einschränkungen und dass die Dienstleistung, vor allem unsere Dienstleistung, nur für Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung möglich ist. Und meine Wunschvorstellung wäre irgendwie da eine Brücke zu schlagen, sodass wir irgendwann nicht mehr diese Unterscheidung groß machen müssen, sondern einen Fächer an Möglichkeiten anbieten können als Gesellschaft und sagen können, hier, wir haben für alles eine Lösung zu sagen. Mhm. Und die vermisse ich halt derzeit.
Mhm. Christoph? Ja, wenn du mich jetzt fragst, was würde ich gerne gefragt werden, dann ist das, was ich mir vielleicht von der Gesellschaft wünschen würde, dass wir mehr darüber nachdenken, dass wir halt alle da sind, unterschiedlich sind und dass wir uns als Gesellschaft eben dafür entscheiden müssen oder im schlimmsten Falle natürlich auch dagegen entscheiden, eben halt, dass alle mit am Tisch sitzen können und dass alle dabei sein können. Wie Roman das im Prinzip sagt, dass wir irgendwann einen Fächer von Hilfesystemen aufbauen können, wo eben nicht mehr danach gefragt wird, was kannst du eigentlich? Und dass wir dann nicht mehr so defizitär darüber nachdenken, wie wir es jetzt tun. Dass wir immer darüber nachdenken, was kannst du denn nicht? Mhm. Sondern dass es viel nach vorne gerichtet ist, ja, was kannst du denn? So.
Okay. Am Ende gehen wir nochmal an den Anfang der Folge zurück. Vielleicht geht es auch nicht nur mir so, aber für mich fühlt es sich halt so an, als hätten wir die Freude an Utopien, dem Rumphilosophieren, was und wie unsere Welt sein sollte, wie wir sie gerne hätten, gänzlich verloren. Wir leben in einer Zeit vieler Brüche und großer Veränderung. Ist es da nicht schön, Visionen davon zu haben, wo es hingehen soll und wie es vielleicht besser sein könnte? Öffnet der Fantasie die Tore, seid kreativ und ideenreich. Denn nicht der Mensch muss passend für System gemacht werden. Die Gesellschaft muss endlich so gestaltet werden, dass das System für alle Menschen passt. Bis hierhin vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Und liebe Zuhörenden, bleibt neugierig, abonniert uns bei Spotify oder anderen Portalen, wo ihr uns hört, damit ihr den zweiten Teil auch nicht verpasst. Tschüss, ciao und auf Wiederhören.
Tschüss, tschüss.
Danke
tschüss.
Für die Einladung.
Wir bedanken uns für das Interesse der Zuhörenden und natürlich bei unseren Gästen Julia Kanz, Chris Schmitz, bei Roman Barth und Christoph Dahlke. Wenn es euch gefällt, was wir hier machen, sagt es gern weiter. Gebt uns Feedback, Lob, Kritik und Anregungen. Auch Themenvorschläge für eure Folgen sind willkommen. Wir machen das für euch im Stadtteil und natürlich darüber hinaus. Ihr erreicht uns unter podcast@barmbek-süd.de. Süd mit OE. Euer Gastgeber war Marek Stokic. Musik Marek Stokic und Raphael Jürgens. Dies ist eine Gemeinschaftsproduktion des Baschcast-Teams. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge. Geil, auch noch eine heiße Kartoffel im Mund gehabt.
Kommt der Abel morgens und sagt, so Herr Berger, jetzt immer Waschi machen. Ne? Ich will aber noch nicht.
Doch, ich habe keine Zeit.
So, ja, genau. So Herr Wernersen. Bei Julia Kranz, Chris Schmitz, bei Roman Barth und Christopher Dahlke.
Wir kennen uns jetzt seit 30 Jahren. Ja. wenn meine Mutter das hört, die kommt persönlich vorbei im Rollstuhl und zieh dich über den Tisch.
Julia Kranz, Chris Schmitz bei Roman Barth und Christoph Dark.
So, jetzt krieg ich keinen Ärger. Jetzt bist du safe.